Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, ich bin Gesa Ufer. Optimismus ist in unserer krisenhaften Zeit und Gesellschaft ja gerade ein sehr scheues Reh. Umso interessanter, wenn sich eine Bewegung in diesen Zeiten positiven Zukunftsvisionen verschreibt. Und genau an der Stelle kommen die Solarpunks ins Spiel. Literarisch und künstlerisch umtriebige Leute, die sich eine nachhaltige Zukunft vorstellen können, in der Natur und Gemeinschaft, Technologie, Kunst, Kultur und Wissenschaft zusammengehen. So jedenfalls habe ich mir zusammengereimt, was Solarpunks auszeichnet. Ob ich damit richtig liege, weiß meine Kollegin, die Kulturjournalistin Lara Kalbert, die am Wochenende wenigstens virtuell dabei war bei der zweiten internationalen Solarpunk Conference. Hallo Lara.
Hallo.
Wer hat sich da alles getroffen und wie lässt sich diese Solarpunk-Szene beschreiben?
Ja, also das ist eine ganz bunte Mischung aus allen möglichen Leuten. Das sind WissenschaftlerInnen, das sind KünstlerInnen, das sind MusikerInnen, das sind AktivistInnen, das sind Leute, die sich mit Technologie auseinandersetzen, das sind Leute, die sich mit der Natur auseinandersetzen und die treffen sich da und tauschen ihre Ideen aus über: Wie kann man eine bessere Zukunft gestalten mit all diesen Faktoren? Wie kann sie gerechter sein? Und Keynote-Speakerin, also die, die den Vortrag am Anfang, den Impulsvortrag gehalten hat, ist die Autorin Starhawk. Die ist ja schon lang dabei. Die ist ein 51er Jahrgang und hat über ihr ganzes Leben immer wieder genau solche Sachen geschrieben in ihren Romanen und teilweise auch Sachbüchern. Die kommt so aus dem ökofeministischen Bereich, aber auch sehr stark aus dem spirituellen Feminismus und hat sich sehr auch bei der Antikriegs- und Antinuklearbewegung engagiert und macht bis jetzt heute auch immer wieder verschiedene aktivistische Kurse oder so, ganz klar. Also so zum Beispiel wie Permanent Agriculture, wo man sich eben mit einer nachhaltigen, kleineren Landwirtschaft auseinandersetzt.
Und ich glaube, sie ist auch deshalb so bekannt oder berühmt in dieser spirituellen Szene, weil sie sich selbst als Hexe bezeichnet, genau, und diesem Wicca-Kult angehört. Jetzt darf sich jedes BWL-Magazin Business Punk nennen. Wie viel Punk steckt in dieser Bewegung? Das hat ja doch immer auch was mit Revolte, mit Anarchie, mit Wut zu tun.
Schon eine ganze Menge, weil die Solarpunks ja alle möglichen derzeitigen Formen von Regierungsformen und Hierarchien in Frage stellen. Das hat auch Starhawk in ihrer Impulsrede gesagt, denn sie plädiert für eine politische Kultur der Organisation ohne Führung, sondern eher durch Interessensgruppen, die sich in kleineren Gruppchen zusammenfügen, dann dort eben diskutieren und das dann im großen Konsens sehr basisdemokratisch diskutieren, sodass man Entscheidungen im Konsens irgendwie trifft und eine horizontale Machtstruktur hat. Also das ist schon ganz grundsätzlich ein Prinzip davon. Es ist auch sehr antikapitalistisch immer, Solarpunk. Die Leute wollen möglichst viel den großen Konzernen wegnehmen, enteignen, um sie dann frei zur Verfügung zu machen. Die Share Economy ist ja eigentlich so ein bisschen das, was das ist. Aber da das ja wieder verkapitalisiert wird, wird das von den Solarpunks auch nicht so gern gesehen, sondern einfach das zu geben, was man hat und nicht braucht, anderen zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja schon ein radikaler Ansatz im Vergleich zu dem starken Eigentumsgedanken, den wir aktuell noch haben.
Lara, ich habe am Anfang von dem fehlenden Optimismus in unserer Zeit gesprochen. Und gerade auch nochmal nach der Pandemie sind ja die Zahlen psychischer Erkrankungen hierzulande nochmal drastisch nach oben gegangen. Ging es an diesem Wochenende auch um Fragen psychischer Gesundheit? Also war das ein Thema, gerade wenn du sagst, sie sind eigentlich so optimistisch?
Ja, genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Solarpunk-Bewegung. Das war auch letztes Jahr bei der Konferenz schon ein wichtiger Punkt. Da gab es einen Workshop zum Thema Climate Grief, also zur Klimatrauer, weil die Klimakatastrophe für allgegenwärtig ist und wir sie auch stärker merken. Und da, das kann natürlich psychisch ganz schön anstrengend sein, weil man da schnell die Hoffnung verliert. Weil was kann man als einzelne Person da machen? Und dieses Jahr ging es auch viel um Psychologie. Da ging es zum Beispiel um Self-Compassion, also so ein bisschen das Mitgefühl mit sich selber, dass man eben diese negativen Gedanken durchaus haben darf. Dass optimistische Zukunftsvision nicht heißt, dass man das Negative komplett ausblendet oder negiert und sagt, das gibt's nicht oder du darfst dich nicht schlecht fühlen, sondern das zulässt und sagt, okay, das ist schlecht. Das brauche ich dafür und gleichzeitig zu denken, aber das sind die positiven, stärkenden Momente, die ich habe, zum Beispiel mein Umfeld oder meine eigene Kunst oder sonst irgendwas, was mich aus diesem Negativen vielleicht wieder rausbringen kann. Also das war so ein Workshop, wo es dann ganz viel darum ging, sich diese Gedanken auch einfach mal aufzunotieren und in so einer Tabelle neben den positiven Sachen gegenüberzustellen. Und dann gab es noch einen Vortrag, den ich auch ganz spannend fand: Resilience is not enough, also das große Trendwort Resilienz. was ja hier grundsätzlich in Frage gestellt wird, weil es ging darum, Resilienz heißt, dass man nach einer großen traumatischen Erlebnis, also gesellschaftlich, wie zum Beispiel eine Flugkatastrophe oder so, wieder zurückkehrt in den Vorzustand oder bei der Pandemie eben, genau, dass alle immer gesagt haben, ich wünsche mir wieder, dass es wie vorher wird, aber es geht ja nicht wie vorher und es ist auch gar nicht wünschenswert, weil das vorher hat ja erst dazu geführt, dass es diese Katastrophe gibt und deswegen wollen wir das vielleicht nicht mehr haben und da war der Vortrag dann ganz stark dagegen, sich das immer wieder auf die Fahne zu schreiben, dass man resilient wird, sondern nee, man muss für die Veränderung eintreten danach.
Wie rückwärtsgewandt sind denn diese Solarpunks, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz und auch Machine Learning geht? Also ist man da eher skeptisch eingestellt? Wird das mit eingepreist?
Ja, also die sind auf jeden Fall sehr auf dem Boden der Tatsachen, weil sie alle immer gesagt haben, das ist jetzt da, das lässt sich auch nicht irgendwie wieder wegmachen. Damit müssen wir jetzt umgehen, so wie mit jeder Technologie, die einmal da ist, die kriegst du nicht wieder raus, gerade wenn sie jetzt gerade so einen Boom hat. Aber wir können damit anders umgehen als bisher. Und da gab es auch zwei Impulsvorträge und eine Diskussion danach. Zum einen gibt es den IT-Experten Sean Chan, der ein Tool entwickelt hat, Glaze heißt das, und das ist vor allem bisher für bildnerische KünstlerInnen ganz wichtig, also Leute, die irgendwelche Bilder machen, generieren und die dann ins Netz stellen, die werden ja dann oft von diesen Machine Learning Tools wie Midjourney geklaut oder halt genutzt, um sie zu trainieren und da fehlt dann die Kompensation, die Quellenangabe, da wird nicht um Zustimmung gefragt, es wird einfach gemacht, weil sobald du halt irgendwie was im Internet nutzt, gibst du mehr oder weniger indirekt deine Bilder frei, ohne dass du dagegen was machen kannst. Und Glaze macht das so, dass du die Bilder vorher durch eine Software durchjagst und das für das menschliche Auge eine unsichtbare zweite Ebene hinzufügt, aber die, wie wenn wir kein UV-Licht sehen können, können wir hier diese Ebene nicht sehen, aber diese ganzen Machine Learning Tools, die werden dadurch komplett verwirrt und dadurch können die damit nicht trainieren.
Ah, wie so eine Art Wasserzeichen, was alles zerkloppt.
Genau, genau, das ist sein Ding und wollen es jetzt erweitern noch auf Stimmen, also Voice Acting, was ja in Hollywood gerade ganz wichtig ist und alle anderen Arten von digitalen Kunstsachen.
Mhm. Und La, du hast gesagt, dass dir diese Konferenz auch einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil es da viel zu entdecken gibt in Sachen Literatur und Kunst.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es sind ja zwei Tracks gewesen, also zwei verschiedene parallel laufende Sachen manchmal. Und da gab es auch einen zum Beispiel zu Poetry, also Lyrik und Gedichte schreiben. Und da haben sich einfach Leute eine Stunde zusammengesetzt und haben sich überlegt, wie kann ich denn Solarpunk-thematische Gedichte schreiben, die sie dann später vorgetragen haben. Und das war halt auch sehr schön und sehr spielerisch. Und das andere, was noch war zum Thema Games, also einmal zu Videospielen und einmal zu Brettspielen. Da hat Kara Stone ihren Solar-Server vorgestellt. Die hat auf ihrem Balkon einfach ein riesen Solarpanel hingestellt, hat da einen kleinen Rechner dran, also einen Webserver dran geschlossen und hat gesagt, okay, ich hoste jetzt Spiele, Videospiele, die dadurch mit grüner Energie laufen quasi und die sich auch inhaltlich irgendwie damit auseinandersetzen sollen, sodass man halt, also es soll anregen zum Nachdenken, wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich auch mit sowas wie Entertainment-Sachen, weil alles, was wir ständig streamen, alles, was wir uns angucken, alles, was wir spielen, das braucht ja viel Strom und der Stromverbrauch steigt jährlich und da wollte sie einfach so ein bisschen einen Gegenimpuls setzen und das zweite war, das Brettspiel Climate Cooldown von Thomas Yount, der hat ein Brettspiel entwickelt, bei dem man wie in einem echten Szenario sich zusammen überlegen muss, wie kann man denn jetzt zum Beispiel gegen eine Klimaerwärmung vorgehen und das lässt sich dann auch auf die Realität übertragen. Also die Maßnahmen sind alle real und echt und sofort nutzbar und am Ende kann man dann auch noch, wenn man eine Maßnahme nutzt, weitere Informationen dazu bekommen, wie man als junger Mensch zum Beispiel, wenn man das spielt, welche Karrierewege man haben kann oder welche Wege man auf aktivistischer Art oder gemeinschaftlicher, freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit hat, um diese Ziele zu erreichen.
Also es klingt alles sehr, sehr schön. Es klingt aber eben auch sehr, sehr idealistisch, um nicht zu sagen naiv. Und ein häufiger Kritikpunkt an dieser Solarpunk-Bewegung ist ja auch, dass sie wie andere Utopien auch Konflikte oft ausblendet. Hat die Konferenz diese Kritik entwerten können?
Also sie hat sie auf jeden Fall ernst genommen. Es gab auch da ein großes Diskussionspanel dazu, wo verschiedene Leute eine Stunde lang genau darüber gesprochen haben, was für Konflikte kann man denn oder wie kann man Konflikte überhaupt im Solarpunk-Bereich denken und verarbeiten? Und da ging es natürlich erstmal um zwei verschiedene Arten von Konflikten, die internen, also die, die wir als Person selber haben, und natürlich auch die externen, wenn irgendwie Gruppen aufeinandertreffen, die sich halt nicht grün sind, sage ich mal. Und viele Solarpunk-Geschichten lösen das halt so, dass es gibt keine bösen Menschen an sich, sondern es wird eher gegen eine größere Bedrohung versucht, sich zusammenzuschließen. Und anders als zum Beispiel beim Cyberpunk, der ja eher depressiv ist und pessimistisch, ist es auch nicht so, dass zum Beispiel Regierungen oder große Unternehmen immer das Schlechte machen, sondern es geht darum, wie können wir zusammen gegen so einen Konflikt angehen. Und da gab es zum Beispiel auch eine Geschichte, wo ein Jahr lang, The Year Without Sun, durch einen Staubsturm, eine Staubwolke, die Sonne nicht geschienen hat. Und dadurch gab es keine Stromversorgung mehr, weil irgendwie alles zusammengebrochen ist. Und dann hat sich die Gemeinschaft zusammengetan und hat versucht, zusammen irgendwie Strom zu produzieren für eine Person, die ohne Sauerstoff nicht überleben kann und die immer so eine Sauerstofffiltergerät am Laufen haben muss. Das waren dann so 50 Leute, die sich abgewechselt haben, jeden Tag kontinuierlich über so einen Pedalantrieb den Strom zu erzeugen. Und das ist ja auch ein Konflikt, der gelöst werden muss. Also die Gemeinschaft muss zusammenarbeiten und darüber haben die dann viel diskutiert. Aber sie haben auch gesagt, natürlich müssen wir aus früheren aktivistischen Gruppen und Utopien lernen, dass wir eben auch Strategien entwickeln gegen Missbrauch, gegen Gewalt intern der Solarpunk-Bewegung. Weil die Utopie ist halt für Solarpunks kein Endziel. Also andere Utopien stellen ja so ein Ding ins Zentrum und sagen, wenn wir das erreichen, ist alles super. Und Solarpunk sagen, es ist nie alles super. Wir müssen konstant an uns arbeiten.
Also der Weg ist das Ziel, Sarah Kalbert. Genau. Von dieser doch sehr, sehr spannenden Konferenz, die Sie sich im Netz auch nochmal im Nachhinein anschauen können. Und zwar bei YouTube, wenn Sie Solarpunk Conference eingeben, finden Sie die Debatten und auch Statements der Teilnehmer. Ganz herzlichen Dank, Lara.
Sehr gern.